Radio 1. Die Profis.
Falls Sie mal jemandem, der Sie geärgert hat, die Pest an den Hals wünschen, dann wissen Sie ja, haha, kann ja nichts passieren. Die Pest, das war im Mittelalter. Ja, die gibt's schon lange nicht mehr. Oder? Glauben Sie mir, ich war genauso überrascht wie Sie zu hören, es gibt sie doch noch, die Pest. Der Pesterreger lebt weiter in Nagetieren. Er wird übertragen durch Flohbisse und ganz selten erwischt es dabei auch Menschen. Aber auch das kommt vor. In einer internationalen Studie wurde gerade ein 4000 Jahre alter Pesterreger entdeckt. Und da war für das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin beteiligt der Evolutions- und Mikrobiologe Dr. Felix Kie. Herr Kie, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie konnten anhand von 4000 Jahre alten Schafsknochen nachweisen, dass Mensch und Tier damals mit nahezu identischen Peststämmen infiziert waren. Heißt das, die Nutztierhaltung war auch damals schon schuld an für Menschen tödliche Infektionskrankheiten?
Ja, ganz genau. Und mit unserer Studie konnten wir jetzt praktisch das erste Mal direkt zeigen, dass wir tatsächlich aus den Tieren der Vorzeit auch Krankheitserreger wie zum Beispiel die Pest identifizieren können. Und dass der Kontakt mit den Tieren letztlich das Risiko erhöht hat, dass sich auch Menschen infizieren konnten.
Wenn so ein Erreger vom Tier auf den Mensch überspringt, ist es eine, wie heißt das, Zoonose?
Zoonose.
Zoonose. Oder könnte es auch sein, dass der Mensch das Schaf infiziert hat?
Das ist grundsätzlich beides möglich tatsächlich. Man kann anhand von genetischen Daten, also dem Bauplan der Krankheitserreger, den wir rekonstruiert haben, nicht sagen, in welche Richtung es genau gesprungen ist. Wir können nur sagen, dass die gleiche Linie Mensch und Tier infiziert hat. Und was eigentlich praktisch dadurch herauskommt, ist dadurch, dass es Menschen und, sagen wir mal, bei diesen frühen Viehhaltern die Tiere auch gab, hat sich einfach die Gruppe erhöht oder vergrößert, die infiziert werden konnte, ne, Tier und Mensch. Und dadurch steigt natürlich einfach auch das Infektionsrisiko. Wir denken nicht, dass das Schaf das tatsächliche Reservoir war.
Weiß man, wie die Übertragung stattgefunden hat?
Ja, das ist ganz besonders spannend an dieser alten Linie, weil nämlich im Vergleich zu dem Beispiel, was Sie angebracht haben zu Beginn, ist diese Steinzeitlinie an Pest, hat sich vermutlich nicht über Flöhe übertragen. Der fehlen die genetischen Mechanismen, um das zu tun, sondern vermutlich über einen direkten Kontakt mit einem Reservoir, eventuell auch Nagetiere. Und da kommt es jetzt, kommen diese Schafe, bekommen da eine wichtige Rolle. Die haben damals bei diesen Viehzüchtern, haben riesige Gebiete abgedeckt, wo die gegrast haben, wo die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatten, mit kranken Nagetieren in Kontakt zu kommen und dann praktisch den Krankheitsreger eingesammelt haben und dann dazu geführt haben, dass sie die Menschen infiziert haben. Also ein ganz eventuell elementarer Mechanismus, wie diese Krankheitserreger zu den Menschen kamen und dann da natürlich verheerend gewirkt hat in der Zeit vor Antibiotika.
Diese Pestform, die Sie da untersucht haben, ist erst vor relativ kurzer Zeit überhaupt entdeckt worden, 4000 Jahre alt. Was verbindet denn überhaupt die Stämme des Pesterregers bis heute? Was haben die alle gemeinsam? Warum nennt man alles das die Pest?
Weil es alles eine Spezies ist. Also sind die genetisch sehr ähnlich zueinander. Aber bei dieser einen Form der Steinzeitpest sehen wir halt, dass bestimmte Gene, also bestimmte Moleküle fehlen, Proteine, die zum Beispiel für diese Flohübertragung wichtig ist. Und wir kennen natürlich die Pest heutzutage und den Ausbruch im Mittelalter, der auch erwähnt wurde. Und diese Steinzeitpest haben wir letztlich nur gefunden, weil wir im archäologischen Material von Menschen in erster Linie gesucht haben und da zufällig diesen Krankheitsträger identifizieren konnten.
Und die Verbreitungswege, was hat die Pest des Mittelalters so tödlich gemacht, dass jeder dritte Europäer daran gestorben ist?
Ja, das beschäftigt viele Wissenschaftler. Vermutlich einen Mix an Faktoren. Da war einmal natürlich dieser effiziente Übertragungsweg über Flöhe, das Vorhandensein von Ratten, ne, die praktisch der Host waren für diese Flöhe, die in den Städten weit verbreitet waren. Hier wieder ein Aspekt, der zu diesen alten Viehhaltern nicht gepasst hat. Weil wenn man nur Tiere bei sich zu Hause hat, dann hat man tatsächlich nicht so viele Ratten. Das ist etwas, was erst kam, als die Ackerbauern angefangen haben, praktisch ganz viel Getreide bei sich zu lagern. Ne? Also auch diesen Faktor gab es damals nicht. Den gab es natürlich im Mittelalter. Hohe Populationsdichte, schlechte hygienische Bedingungen, ein Sammelsurium an Dingen, was zu diesem massiven Outbreak geführt hat.
Nun wird so lange schon geforscht zum Pesterreger. Weiß man, wo die Pest mal ihren Ursprung hatte, wann das losging mit der Geißel der Menschheit?
Das wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, wann die Pest als solches grundsätzlich entstanden ist. Wir haben einen relativ guten Verdacht, wo diese Linie entstanden ist, die zum Beispiel die zum Schwarzen Tod geführt hat. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach in Kirgisien passiert oder in Zentralasien, was also damals, heute Kirgisien, damals Zentralasien. Da hat man tatsächlich den genauen Vorläufer des Schwarzen Todes letztlich finden können, was ein relativer guter Hinweis ist, dass es eventuell von da gekommen ist und dann gewandert ist.
Und am Schluss noch eine Frage nur für die Corona-Redaktion der Berliner Zeitung. Kann man bei den Pestfällen heute in den USA einen Laborunfall ausschließen?
Ja, ich denke, man kann den Laborunfall ausschließen.
Dann sage ich herzlichen Dank an Dr. Felix Key, der Evolutions- und Mikrobiologe, arbeitet am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin, unter anderem mit dem Pesterreger. Herr Key, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.